Sonntagabend, kurz nach 8, live auf Sky Sport Austria begrüße ich Sie zum Klassiker, zu einer Spezialausgabe von Talk und Tore. Schönen Abend, freue mich, dass heute bei uns der einzige aktuelle Cheftrainer in der deutschen Bundesliga zu Gast ist. Aktuell mischt er mit der TSG Hoffenheim auch in der deutschen Bundesliga mit, wenn es um die Europacup-Plätze geht. Und sein Name ist natürlich auch untrennbar mit der österreichischen Bundesliga verbunden, vor allem mit dem SK Sturm und der Meisterschaft 2024. Heiße herzlich willkommen, freue mich, dass es geklappt hat. Schön, dass Sie da sind. Christian Ilzer bei Talk und Tore exklusiv.
Ja, schönen Abend und danke für die Einladung.
Gott sei Dank ist es so. Christian, wenn Sie einen Besuch haben in Wien, einen Heimatbesuch haben, dann ist es ja auch etwas Besonderes für Sie. Sie leben ja allein unter Anführungszeichen in Deutschland. Ihre Familie ist ja weiterhin in der Nähe von Wien beheimatet. Wie herausfordernd ist diese Situation, dass man nicht, wie die meisten anderen Menschen, am Abend, wenn man nach Hause kommt, seine Familie um sich hat?
Ja, zum einen ist es häufig bei Fußballtrainern der Fall, dass man seine Familie nicht jeden Tag sieht. Das ist einfach der Preis, den man auch bei diesem Beruf, der jetzt wenig berechenbar ist, sage ich mal so, den man dann auch zu zahlen hat. Aber umso mehr genieße ich dann auch die Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen kann. Es gibt ja in Deutschland einen längeren Sommerurlaub, das ist dann auch immer... Ja, auf das man sich schon freut, viel Familienzeit, viel Quality Time. Aber unterm Jahr ist natürlich schon so, dass man dann ja, viel Zeit dann auch ohne seine Familie ist. Sind lange Abende dann auch immer im Trainingszentrum. Und ja, und dann aber, wenn man Besuch bekommt von der Familie oder wenn man dann auch Zeit nützen kann, um einmal einen Heimatbesuch zu machen, dann ist es natürlich schon so, dass man sich sehr, sehr freut darüber.
Und wie ist dann der Papa, Christian, zum Beispiel beim zweiten Sohn, der geht ja noch in die Schule. Wer macht da, wenn es darauf ankommt, in der Schule Leistung zu bringen? Wer ist dann da gefordert?
Ja, die Rolle ist ganz klar verteilt. Also da bin ich der Good Cop und meine Frau der Bad Cop. Also meine Frau ist ganz klar, der gehört die Erziehungsrolle und ich bin eher so der Freund, der dann herumspaßt mit den Jungs.
Genau, mit dem Jüngeren, der wie gesagt in die Schule geht. Der Ältere ist ja auch sportlich aktiv, kann man ja durchaus so sagen. Romeo ist ja ein Fighter in der Mixed Martial Arts, da sehen wir Liga. Das ist ja, vielleicht können Sie es uns besser erklären, es ist ja eine von außen betrachtet relativ harte Angelegenheit.
Ja, es ist Kampfsport. Er hat irgendwann dann einmal so, er war Tormann im Fußball, irgendwann hat er gesagt, er fühlt was anderes und hat dann seine Liebe im Kampfsport gefunden. Und ich sage immer, wenn du für irgendwas eine Passion entwickeln kannst, wenn du irgendwas in deinem Herzen fühlst, dann bist du da richtig. Und ja, es schaut am ersten Blick natürlich auch brutal aus, weil es kein Kampfsport ist, einfach ein Zweikampfsport und ein sehr, sehr intensiver Zweikampfsport, aber es ist sein Ding und ja, betreibt es ja jetzt auf einem sehr professionellen Niveau mittlerweile.
Hätte fast einen Fight jetzt gehabt, einen wichtigen vor ein paar Wochen, ich glaube, der wurde verschoben.
Wäre sein erster Gürtelkampf gewesen, hat am Wettkampftag seinen Gegner abgesagt. Aber er hat jetzt am Anfang Mai, 2. Mai, hat er dann in Wien wieder einen Kampf und darauf bereitet er sich gerade
vor. Ich höre heraus, Sie haben mehr Unterstützung für ihn als Sorge um seine Gesundheit, kann man das so sagen?
Na klar, hat man immer Sorge um seine Kinder, das ist klar, aber und das ist auch meine Aufgabe als Vater, dass ich immer mal auch, wenn man sagt, okay, das kann in einer Zukunft solche Konsequenzen haben, dass man das auch bespricht mit seinem Sohn, dass ihm das auch bewusst ist, aber auf der anderen Seite merke ich auch die Energie, die er hat, das was immer, das erinnert mich auch, ich habe auch enorme Energie für mein Ziel, damals noch Profifußballer zu werden, gehabt. Da bin ich jeden Tag einfach aufgestanden für dieses Ziel. Das sehe ich bei ihm genauso. Und dass wir jetzt kein Profifußballer waren, ich bin dann irgendwann einmal abgebogen und bin dann Trainer geworden. Aber es waren alles ganz wichtige Schritte in meinem Leben. Und so macht er auch seine Erfahrungen. Und auch für etwas einfach mit einer enormen Leidenschaft zu leben und da erfährt er von mir natürlich auch maximalste Unterstützung.
Was sagt eigentlich Ihre Familie zu Ihrer Karriere? Reden Sie drüber? Oder wird das einfach so hingenommen?
So konkret jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, Karriere, wo hat es begonnen? Natürlich sagt man einmal, meine Mama hat immer gesagt, dass als ich noch ein kleiner Junge war und ich von meinen großen Träumen und vorgeschwärmt habe immer, dass er gesagt hat, kann der Bub nicht einmal normal sein, so in die Richtung. Und trotzdem, ich komme aus einer Musikerfamilie, die hätte sich halt auch einen Musikanten gewünscht, aber der, da war ich weit weg.
Dort sind Sie Kapellmeister an der Linie, ist auch nicht schlecht, oder?
Ja, so auf die Art hat sich das entwickelt. Ja, aber ja, es ist aus einem Fußballer in einem Dorf halt dann ein Fußballtrainer wieder in einem Dorf geworden, sagen wir so.
Genau, genau. Da haben wir übrigens auch ein paar Bilder, weil Sie es schon angesprochen haben. Sie wollten eben immer Fußballprofi werden. Das ist aus mehreren Gründen nicht gelungen, vor allem, weil Sie sehr oft verletzt waren.
Ja, ich sage, so hoch wäre es nicht gegangen, wie ich jetzt als Trainer bin. Das kann man auch sagen. Ich war nicht ganz talentfrei, aber war halt dann früh verletzt. So die Verletzungen waren halt in so einer Häufigkeit dann, dass für mich klar war, okay,
Kreuzbandrisse.
Ja, mehrere Kreuzbandrisse in Teenagerjahren. Und dann war für mich klar, da brauche ich einen Reserveplan. Da muss ich einfach mein großes Lebensziel, meine Vision einfach umschreiben beginnen. Und
wir sehen übrigens die Bilder, das war ja in Weiz.
Oh. Ja. Also mit Haare nachher.
Ja, ja.
Wo ihr diese Bilder immer.
Ja, ja, aber das war ja in Weiz, ne? Beziehungsweise Buch bei Weiz.
Ja, mit Bruno Friesenbichler gemeinsam.
Genau, genau. Der hat ja sowieso eine Rolle gespielt. Ja. Und es gibt nämlich schon, weil wir ja sowieso immer Fragen haben von Zusehern, habe ich gar nicht extra erwähnt, aber im Vorfeld ist ja angekündigt worden, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Gibt es natürlich jede Menge Fragen an Christian Ilse. Die erste, die
ich glaube, meine Frau hat auch ein paar reingeschrieben.
Ja, ja, aber der Karl Nahnhofer hat eine wichtige Frage. Die steht da.
Der sagt mir irgendwas. Das war, glaube ich, ein Gegner da, ja?
Ja.
Der war ein Gegner in dieser Klasse.
Ja, die Frage ist, ob Sie es beantworten können, die Frage.
Wird Buch bei Weiz Meister in der ersten Klasse? Boah, da brauche ich einen Telefonjoker mit meinem alten Trainerkollegen und Freund Gruber Dom.
Ja, ja. Oder der Uwe Hölzl wird es auch wissen vielleicht, ne?
Ja, aber Gruber Dom ist ja nach wie vor als Trainer aktiv bei Buch bei Weiz.
Also Sie kommen ja aus Buch bei Weiz, Oststeiermark.
Ja,
genau. Wie oft schaffen Sie es dorthin, nachdem eben die Familie mittlerweile bei Wien wohnt?
Sehr selten, zu selten. Habe ja noch viele Freunde dort.
Sind Sie schon Ehrenbürger?
Nein, glaube ich nicht. Uwe ist, glaube ich, Ehrenbürger.
Ja, gut.
Uwe ist Ehrenbürger von Anger.
Aber das wäre es einmal, ne? Vielleicht.
Ja, ich bin nach wie vor verwurzelt. Ich werde mich immer als Buch bei Weiz erfüllen. Und wie gesagt, ich habe viele Freunde, die kommen immer wieder dann auf Besuch nach Deutschland, sich Spiele anschauen. Jetzt in Dortmund ist wieder einiger Besuch aus der Heimat angesagt. Und ja, freue mich immer, wenn ich dann meine Freunde aus frühen Tagen dann wiedersehen kann. Und nützt natürlich, wenn's die Möglichkeit da gibt, für einen Heimatbesuch, für einen Besuch bei meinen Eltern. Zu Ostern ist sich's ausgegangen. Aber es ist wirklich, wenn du dann nicht zu Hause bist, versuchst du natürlich die freien Minuten bei deiner Familie, dann auch bei deiner Frau, bei deinen Jungs zu sein. Und ja, und dann kommt das oft dann auch zu kurz.
Sie haben gesagt, Fußballkarriere war zwar ein Plan, aber es ist nicht aufgegangen, dieser Plan, eben aufgrund auch der Verletzungen. Dann heißt es ja meistens, wenn man kein Fußballprofi wird, dann will man vielleicht Trainer werden. Bei Ihnen war das nicht so klar.
Jetzt muss ich mal, wer hat denn diese Fotos alle geliefert?
Es gibt ein Archiv. Und das
Uwe Hölzl,
gnadenlos, kann ich nur sagen. Also links haben wir ein Bild, da war das ist das Bild, als, glaube ich, Animateur waren Sie da in Griechenland, ganz
genau,
hinten.
Genau, ja.
Und im anderen Bild sehen wir Sie bei einer Ausbildung als Skilehrer oder zum Skilehrer auf dem Adelberg. Könnte man das so zusammenfassen, dass Sie einerseits
das vielleicht... Das dürfte Faschingdienstag gewesen sein am Adelberg, Moser-Wirt.
Ich glaube, da ist jeden Tag Faschingdienstag, oder? Beim Skilehrer am Adelberg. Wir haben einen Kollegen, ja. Charlie Leitner, der war das auch. Der
beides.
Das
immer
aber,
Skifahren und dann...
Ja, aber die Frage ist ja viel mehr, das heißt, Sie haben einerseits vielleicht gar nicht gewusst, dass es so klar war, dass es in die Trainerschiene geht, oder zum anderen könnte man vielleicht auch sagen, vieles, was Sie da erlebt oder gesehen haben, ist da auch einiges dabei, was Sie später in Ihrem Beruf tatsächlich auch anwenden konnten. Stichwort Menschen überzeugen, Menschen motivieren.
Ich sage, es waren immer Dinge, die ich sehr spontan entschieden habe. Ich sage, okay, jetzt... Irgendwo war mal so die Rede, ja, wie schaut's aus, Animateur, Griechenland, ja, bin ich dabei. Und habe mich in das Abenteuer gestürzt. Und am Ende hat es schon viel, viel gebracht dann auch immer. So aus der Komfortzone rauskommen, neue Erfahrungen zu machen, die Schiller-Ausbildung war ja im Rahmen des Sportstudiums am Arlberg. Ich sage das Sportstudium. Als ich das begonnen habe, war es ja auch so, dass ich den Wunsch deiner Eltern, Schule fertig gemacht, HTL für Elektrotechnik, dann einen Job an angesehenen Energieunternehmen in der Steiermark, und dann brichst du wieder aus und sagst, na, das fühle ich nicht. Da beginne ein Sportstudium und kriegst natürlich von deinen Eltern die Frage, ja, was machst du mit dem Sportstudium? Du warst nie Profifußballer, was willst du machen? Und für mich war damals schon klar, ich will einfach in die Weltspitze, aber damals habe ich gedacht, als Athletiktrainer, das war mein Zugang dorthin. Aber es waren einfach immer dann schon Entscheidungen, die ich gefühlt habe, okay, das ist jetzt nicht meins, ich muss was verändern. Und Sportstudium war halt dann schon einfach gut zum Networken, sage ich einmal. Du kriegst natürlich ein Basiswissen über Sport, aber insgesamt war es einfach sehr gut, um einfach ein Netzwerk zu kriegen, einfach in den Spitzensport da rein.
Genau. Und dann haben Sie praktisch alle Stationen, was einen Trainer im Fußballbereich betrifft, durchgemacht. Nicht? Also Sie haben schon gesagt, Kondition, Athletik, Fitnesstrainer, Spielanalytiker, Nachwuchstrainer, Co-Trainer bei Nachwuchsnationalmannschaft, dann auch eben in der Kampfmannschaft, da sieht man ja auch das ein oder andere aus Ihrer Vergangenheit mit Bruno Friesenbecher, den Sie schon zitiert haben. Das sind ja dann doch eben offensichtlich auch Phasen gewesen, wo Sie viel gelernt haben. Aber wann war der Punkt, wo Sie gesagt haben, eigentlich will ich Cheftrainer sein?
Ja, es war, wie gesagt, Sportstudium, Athletiktrainer war so der erste Zugang. Danach, ja, in der Phase waren auch meine Verletzungen, also Kreuzbandverletzungen, um ja so diese Phase, wo mir einfach der menschliche Körper extrem interessiert hat. Wie kann man den optimieren? Wie funktioniert er? Und dann ist es immer mehr in das Fußballspiel, ins Strategische gegangen. Habe dann auch begonnen, mal so eine Spielanalyse-Software, Jawohl, glaube ich, hat das geheißen. So, da hat man so einen silbernen großen Koffer, den habe ich mir privat gekauft und einfach angefangen, Spiele zu zerstückeln, bei großen Teams zu hospitieren. Co-Trainer langjährig bei Bruno Friesenbichler, aber auch bei anderen Trainern, Robert Marko, Heimo Pfeifenberger, Karl Burkertoffer war so eine Trainerlegende der Steiermark, was wirklich ein Koryphäe im Nachwuchs war. Da habe ich einfach unterschiedlichste Trainertypen erlebt und dann begonnen, mir so mein eigenes Bild zu bauen, meine eigene Sichtweise über den Fußball einfach immer mehr zu vertiefen. Und habe dann auch vor allem beim Bruno als ersten großen Schritt dann einfach extrem viel Verantwortung bekommen. Da habe mir auch die Chance gehabt, Fehler zu machen, mich auszuprobieren. Und bin sehr, sehr dankbar für diese vielen Erfahrungen, die ich in der Zeit machen habe können. Und habe mich so dahin gehandelt und war natürlich auch immer dann, ja, wo gehörst du hin? Was ist dann auch wirklich deine letzte Berufung? Und habe da versucht, dann in mich reinzuhören. So Begleiter dieser Zeit haben mir natürlich immer gesagt, das, was ich gerade gemacht habe, da bist du super, das ist genau deins. Cheftrainer war immer so, weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher, ob das dann wirklich zu dir passt. Und ich glaube, für mich war so das Schlüsselerlebnis sicher vierte Liga Weiz, das Jahr einfach zu sehen, dass ich auf komplett auf meine Art und Weise eine Mannschaft einfach abholen kann, eine Mannschaft begeistern kann für ihren Weg, eine Mannschaft mitnehmen kann auf eine gemeinsame Reise. Und von dem Zeitpunkt weg war für mich, und wenn für dich was klar ist, musst du es ja nicht in dem Moment schon allen möglichen Leuten erzählen. Am besten ist immer Dinge erst erzählen, wenn sie dann auch umgesetzt sind. Aber für mich war zu dem Zeitpunkt klar, also ich möchte das selber entscheiden, ich möchte Dinge dann auch selber verwirklichen, die ich fühle. Und von dem Zeitpunkt bin ich dann auch ganz konkret Richtung Cheftrainer gegangen.
Keine Zweifel mehr gehabt.
An dem Weg nicht, aber natürlich, das war ein sehr, sehr langer Weg. 20 Jahre gebraucht, bis ich in der Bundesliga angekommen bin. Da waren schon mal schwierige Situationen auch dabei, wo man schon einmal die Frage sich stellen kann, okay, boah, schaffst du das wirklich bis ganz nach oben, was so irgendwo in deiner Vision drinnen schwirrt, aber du kriegst halt auch Hindernisse, und wenn du Hindernisse selber wegräumst, dann wächst du auch dran. Und wahrscheinlich habe ich mir vor 20 Jahren gewisse Dinge nicht vorstellen können zu bewältigen, was heute jetzt tagtäglich Job ist.
Jetzt kennen wir uns auch schon ein paar Jahre, und ich weiß, dass Sie sehr klar sind und auch möchte fast sagen, teilweise unbeirrbar sind, wenn es darum geht, wenn sie mal einen Weg einschlagen, wo sie sagen, das ist es für sie, dann wollen sie das auch durchziehen. Woher kommt diese mentale Stärke? Gibt's da auch Vorbilder?
Ich glaube, eine mentale Stärke, die wächst da. Die wächst da in der Konfrontation mit Schwierigkeiten, mit Hindernissen. Wenn man immer allen möglichen Dingen aus dem Weg geht, dann wird man nicht wachsen dran. Und am Ende musst du auch das Risiko einkalkulieren, dass du mal auf die Nase fällst und daraus einfach deine Lehren ziehen und dann geht der Weg aber weiter.
Und Vorbilder gibt's für Sie oder hat es die für Sie immer gegeben? Ihr erster Lehrer war Ihr Großvater. Ne? Da gibt es ja dieses schöne Bild, das wir jetzt auch sehen. Ihr erster Lehrer, leider schon verstorben vor ein paar Jahren. Nee. Aber das war sozusagen, haben Sie selbst schon einmal in Interviews gesagt, das war der erste, der Ihnen immer Antworten gegeben hat.
Ja, ich habe am Mittagstisch den Platz neben ihm bekommen als kleiner Junge und ich war ein sehr neugieriger Junge und der hat mich einfach begeistert, weil man dachte, okay, der Mann hat einfach auf jegliche Frage, die ich habe, hat der eine Antwort. Und das Zweite, was er gehabt hat, er hat mich gechallenged. Er hat das verstanden, mich zu reizen, mich in Wettkämpfe zu versetzen bei allen möglichen Dingen. Und das habe ich geliebt schon als kleiner Junge. Deshalb kann ich das jetzt auch überhaupt nicht verstehen, wenn man diskutiert da in Nachwuchs, mit Kindern einfach ja, alles gleich, keine Tabellen, alles weg, kein Wettkampf fahren, das muss gefördert werden in einem drinnen der Wettkämpfe. Und man muss natürlich auch lernen, Niederlagen wegzustecken. Also wenn man Kindern versucht, nur den Weg zu planieren, und da, um Gottes Willen, wenn der einmal verliert, und dann kann dann schon die Freude fehlen, das reizt dich, dann willst du auch besser werden und auf ein nächstes Level kommen. Und das hat mein Opa einfach verstanden, mich da einfach zu kitzeln und mich zu challengen, egal in welchem Thema das war.
Ja, oder wie Nelson Mandela gesagt hat, ne? ich verliere nicht, entweder gewinne ich oder ich lerne.
Ja, ist ein schöner Spruch und der hat schon was. Ja.
Genau. Und sportlich gesehen, in Ihrer Trainerzeit, in den letzten 10, 15 Jahren, nehmen Sie von anderen Trainern etwas an oder schauen Sie sich sogar was ab? Wie ist da Ihr Zugang? Weil es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie gehen eben ihren Weg und wollen nicht allzu viel übernehmen von anderen, möglicherweise auch erfolgreicheren oder auch weniger erfolgreicheren.
Naja, nachdem ich relativ wenig Eigenerfahrung gehabt habe, da habe ich mir schon müssen mein Haus zusammenbauen, indem ich sehr, sehr genau hingeschaut habe, was machen andere Trainer, wie sehen andere Trainer das Spiel, wie kommunizieren andere Trainer. Also in allen Bereichen habe ich extrem detailliert hingeschaut und immer wieder Dinge versucht dann zu übernehmen, die mir gefallen haben. Aber ich habe dann auch Dinge gesehen, die mir nicht gefallen haben und habe dann auch von Anbeginn an einfach schon die Möglichkeit gehabt, mich auszuprobieren. Ich gesagt, als Co-Trainer langjährig bei Bruno Friesenbichler, später bei Hermann Pfeifenberger genauso, sehr verantwortungsvolle Rollen bekommen und habe ja parallel dazu auch gesehen, erste Klasse Ost B, war ja selber dann Trainer, parallel dazu als in meiner Co-Trainerphase, und das hat mir einfach immer viel Möglichkeiten gegeben, einfach Dinge, die ich gesehen habe, auszuprobieren, und dadurch hast du Erfahrungen gesammelt, habe dann viel dazu gelesen, viel dazu recherchiert und dann hast du einfach immer mehr dein eigenes Haus, dein eigenes Bild Stück für Stück zusammengelegt.
Ja. Und ich glaube, die Hütte ist aber auch einer, wo Sie aktuell auch im Austausch sind, regelmäßig.
Ja, definitiv. Adi Hütter war über vielen, vielen Jahren einfach immer, kann ich schon bezeichnen, ein Mentor für mich. Immer mit gutem Rat beiseite gestanden. Er war jetzt auch unlängst auf Besuch bei mir in Hoffenheim. War auf einem Spiel gemeinsam mit Christian Beintinger. Jürgen Säumer war dabei. Wir waren dann in einem gemütlichen Lokal in Sinsheim. Das heißt Neuer Bahnhof, du schaust direkt durch ein Glas raus auf den Bahnhof dort, und Adi war ja, seine Städte waren ja Frankfurt, Monaco, und dann sitzt er bei mir am Bahnhof in Sinsheim. Am ja. Ende hat er gesagt, jetzt sitzen wir alle drei, ich glaube, das waren die drei letzten österreichischen Meister.
Hütter, Ilzer, Säumer, ja.
Genau.
Also österreichischen Trainer, die Meister geworden
genau,
sind.
Genau, österreichischen Trainer, die Meister waren und sitzen dort am Bahnhof in Sinsheim, war... Ja. Ja, war ein netter Abend.
Genau. Und als Adi Hütter gehört hat, dass Sie heute zu Gast sind, hat er gesagt, da schaue ich vorbei.
Ja,
ja. Ja, per Video, da ist er auch schon. Schönen Abend, Adi.
Ja.
Ja. Grüß euch beide. Ja. Jetzt, jetzt erst einmal, lieber Chris, schönen Abend, Martin, schönen Abend. Ich sitze jetzt nicht im Bahnhof in Sinsheim. Das war sehr, sehr spannend und interessant. Ich sitze jetzt da in der Oberforsthof Altendorf in St. Johann, weil unser Ehrenpräsident oder auch mein Präsident, dazu mal der Spieler, Rudi Quenberger, in ein paar Tagen Geburtstag hat und jetzt hat ein paar Leute eingeladen. Und die haben mir natürlich das nicht nehmen lassen, dass ich ein Teil dieser Sendung bin.
Ja, umso mehr freuen wir uns, dass Sie, Adi, während der Feier für Rudi Quenberger, übrigens liebe Grüße, sich die Zeit nehmen, uns zuzuhören und beziehungsweise über uns oder über unseren Gast, über Christian Ilzer zu sprechen. Adi, nachdem Sie ihn auch kennen, nachdem Sie die Karriere von Chris Ilzer verfolgen, wie würden Sie diesen Weg beschreiben? Der im Unterschied zu Ihnen eben nicht Profifußballer war, bevor er Trainer geworden ist.
Ja, Chris zeigt es auch, dass man nicht unbedingt Profifußballer gewesen sein muss, um eine tolle Trainerkarriere hinzulegen. Das Spektrum, was sich der Chris angeeignet hat, als Konditionstrainer, Co-Trainer, Cheftrainer, das ist weit mehr, was ich eigentlich gemacht habe. Ich war ein Profispieler, bin dann Co-Trainer oder Individualtrainer gewesen und dann Cheftrainer. Und Chris hat ein Riesenspektrum. Wenn ich auch die Bilder sehe, noch aus Hartberger Zeiten, mit seinen Haaren noch auf dem Kopf, da war er noch ein bisschen frecher. Aber das hat mir immer an ihm gefallen. Wir hatten dann schon am Anfang mal unsere Probleme miteinander, haben uns dann Gott sei Dank mal ausgesprochen. Und was Chris jetzt da, ja, hier zeigt, schon seit über Jahren, jetzt nicht nur in Hoffenheim, sondern auch schon bei Hartberg, auch in Wolfsberg, Austria Wien, war so ähnlich, wie es bei mir in Gladbach war, hat nicht ganz funktioniert, gleich mit ja, Christian Sand, glaube ich, war auch mitentscheidend, der ihn dann sofort zu Sturm Graz gebracht hat und ja, Chris hat Red Bull Salzburg ja, als Spitzenmannschaft, als ja, unangefochtener Meister über Jahre hinweg abgelöst. Mit einem tollen Fußball hat ihm auch den Weg gegeben zu Hoffenheim. Setzt das jetzt wieder um nach einer sehr, sehr schwierigen Phase. Geht vom regierenden Meister weg zu einem Abstiegskandidaten in der Phase. Und was er da jetzt bewegt hat, und ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen das angeschaut, das ist schon beeindruckend. Und Chris ist ein richtig toller Trainer geworden, der sich auch in der deutschen Bundesliga durchgesetzt hat.
Ja, Adi, was ist typisch für ihn oder für diesen Fußball, den er jetzt etwa mit der TSG und natürlich auch davor mit dem SK Sturm spielen lässt?
Was ich schon vorher angesprochen habe, ich glaube, er ist unter ganz schwierigen Bedingungen nach Hoffenheim gegangen. Natürlich hat er mit Andi Schicker jemand gehabt, wo man sich gegenseitig natürlich unglaublich gut gekannt hat, geschätzt hat, auch genau gewusst hat, was beide wollen, welche Art und Weise sie spielen lassen möchten. Ich glaube, das erste halbe Jahr, was mich halt wahnsinnig gestört hat, waren gewisse Aussagen von Spielern. Das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber Chris und Andi haben das geschafft, die Mannschaft komplett umzukrempeln, haben im Sommer alles auf den Kopf gestellt, haben eine Mannschaft zusammengestellt, wo ich selber überrascht war, weil ich eigentlich viele Spieler überhaupt nicht gekannt habe. Und wenn man dann gesehen hat, ja, wie sie dann diese Saison gespielt hat, jetzt ist es vielleicht ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, eine Phase, wo man vielleicht vorher in vielen Spielen vielleicht das Glück ein bisschen gehabt hat, beziehungsweise immer in Führung gegangen ist. Jetzt ist man meiste Zeit in Rückstand geraten. Und aber trotzdem ist immer noch sensationell gut unterwegs. Die Chance ist auf einen Europa League Platz ist noch da. Die Chance auf Champions League ist noch da. Zwei super Heimspiele noch gegen Dortmund und Stuttgart. Aber wenn er sich international qualifiziert, glaube ich, ist das schon eine herausragende Leistung.
Ja, einiges Lob. Chris, was schätzen Sie so an Adi? Oder wo sagen Sie auch, seine Art als Trainer ist etwas, was Sie auch annehmen für Ihre Arbeit?
Ja, war immer ein Riesenvorbild für mich. Wie gesagt, wir haben keinen guten Start gehabt miteinander. Ich habe wahrscheinlich gedacht, was will der da? Wie ist das?
Ja, Sie waren schon sehr in der gemeinsamen Arbeit mit Bruno Friesenbichler, war das schon eine Challenge für jeden anderen Trainer.
Aggressives Trainerteam.
Ja, würde ich mal so sagen. Ja.
Aber ja, war für mich natürlich dann schon von so einer Persönlichkeit, wie es der Adi ist, dann, dass er sich einfach ja, dann mit mir zusammensetzt, am Tisch setzt, was aus seinen Erfahrungen erzählt. Ich war im Besuchen in Bern, ich war im Besuchen in Frankfurt, hat sich immer extrem viel Zeit ja, für mich, es waren auch meine Co-Trainer dann damit und wir haben dann auch viele Stunden auch über Fußball, viele Stunden auch über das Leben diskutiert und habe einfach ganz viele wertvolle Tipps, Erfahrungen auch von Adi dann immer wieder bekommen und es hilft natürlich, weil er einfach diese Schritte alle schon vorausgegangen ist und aus erster Hand diese Erfahrungen dann zu bekommen und da seine Einschätzungen dann, wenn man oftmalig telefoniert, ist für mich natürlich schon sehr wertvoll gewesen und bin ich da sehr, sehr dankbar dafür, Adi.
Ja, und was eben auch für Adi Hütter,
sehr gerne.
Was eben auch für Adi Hütter spricht, ist eben, dass er eben auch nicht nachtragend ist, wenn man das vielleicht so bezeichnen möchte. Ne? Ist ja beim Didi Kübauer mittlerweile Adi auch wieder ein sehr gutes Verhältnis, ne? Kann man das so sagen?
Ich mit dem Didi?
Ja.
Ja, wir haben immer schon ein gutes Verhältnis gehabt. Also erstens haben wir schon im Nationalteam zusammengespielt, haben die Trainerausbildung gemeinsam gemacht und haben uns in vielen Matches, Duellen gematcht, Didi und ich, auch jetzt nach dem Spiel gegen LASK sind wir nach dem Spiel zusammen im VIP-Club gesessen. Wir sind gut befreundet, sehr gut befreundet. Für mich macht er einen super Job beim LASK genauso. Und ich habe grundsätzlich mit wenigen Trainern oder fast gar keinen dann irgendwelche Probleme. Bei Chris war es so, dass er einfach ein bisschen ein junger, dynamischer, frecher Co-Trainer war, der einfach unbedingt gewinnen wollte. Klar, mit Hartberg hast du immer das Gefühl gehabt, wahrscheinlich, ja, es ist alles gegen uns und so weiter. Und mir gefällt ja diese Kämpfermentalität, dass er das, ja, solange ein Spiel läuft, dass man natürlich alles für seine Mannschaft tut, um zu gewinnen. Aber wir haben uns dann relativ schnell, ich weiß es heute noch, wir hatten in Schileiten eine Trainerfortbildung, wir sind alle nach Weiz gegangen und der Bruno hat den Chris dort dahin eingeladen. Und dann haben wir uns auf einen Tisch zusammengesetzt, haben das alles ausgesprochen. Von dort weg ist es dann wirklich, muss man auch klar sagen, steil aufwärts gegangen mit uns beiden. Er hat mich immer wieder angerufen, wenn es notwendig war. Auch ich konnte mir von Chris einiges abschauen. Und den Weg, den er eingeschlagen hat, als Nicht-Profi-Fußballer und jetzt in der deutschen Bundesliga-Trainer zu sein, das zeigt einfach, dass er wahnsinnig ehrgeizig ist, einen klaren Plan hat, wie er spielen lassen möchte, auch die richtigen Spieler jetzt im Sommer dazugeholt hat, um diesen Fußball auch spielen zu können. Und das ist einfach Qualität. Und Hoffenheim ist jetzt nicht der Verein in Deutschland, wo man jeden Spieler gleich so bekommt oder jeder gleich nach Hoffenheim möchte. Und was Andi Schicker und der Chris dort ja bewegt haben in dieser kurzen Zeit. Das hat mich schwer beeindruckt. Und für Chris wird der Weg weitergehen, ob das in Hoffenheim ist oder bei einer anderen deutschen Bundesliga oder noch weiter im Ausland. Ich weiß es nicht, aber auf alle Fälle ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich sehe mir viele Interviews an und ja, hat sich enorm entwickelt.
Genau, jetzt haben Sie auch schon meine nächste beantwortet, wo seine nächste Trainerstation sein kann. Also da höre ich heraus, der Weg geht nach oben. Adi, apropos nächste Trainerstation, kennen Sie schon Ihren neuen Arbeitgeber?
Nein, kenne ich noch nicht. Ich bin ein bisschen älter als der Chris, deswegen ist er später erst dazugekommen zum Spitzenfußball wie die deutsche Bundesliga. Ich lasse mir doch einfach Zeit. Ich möchte einfach nochmal richtig coole Station machen. Etwas, was mich challenge, was mich herausfordernd oder was mich herausfordert. Ganz egal, es muss etwas sein, wo man Ambitionen hat, um sich stetig weiterzuentwickeln. Wo das dann schlussendlich sein wird, viele Leute denken immer, Adi Hütter will nach England. Ich hätte schon die Möglichkeit gehabt, nach England zu gehen, bevor ich nach Monaco gegangen bin. Ich bin offen für alles. Ich möchte mich in keinster Weise irgendwo versteifen auf ein Land. Es gibt so tolle Vereine in ganz Europa. Klar möchte ich noch in den Top 5 Ligen bleiben, wenn es möglich ist. Und ja, ich glaube, es ist bis Sommer noch spannend, was passieren wird. Und ich hoffe, dass ich dann schlussendlich auch die gute nächste Entscheidung treffe.
Genau, ich wollte nur sagen, weil Sie ja im Jänner bei uns beim letzten Auftritt auf Sky in der Champions League gesagt haben, Sie sind ja ein Trainer, der gern die gesamte Saisonvorbereitung mit einer Mannschaft machen möchte. Insofern müsste es ja dann, wenn ich das jetzt richtig sehe, in den nächsten Wochen eine Entscheidung geben, weil ja bei den meisten Vereinen dann im Laufe des Juni die Vorbereitung beginnt.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite sind auch viele Vereine in der Situation, wo sie noch ihre Ziele erreichen möchten. Und ich glaube auch, was kein Verein brauchen kann, ist, wenn irgendein Störfeuer kommt, wo man sagt, okay, der Trainer steht in der Kritik, der nächste Trainer ist eventuell schon ante portas in den Medien. Deswegen sind auch viele Vereine, glaube ich, noch eher ruhig. Natürlich im Hintergrund arbeitet mein Management daran, dass wir im Sommer nochmal eine richtig coole Lösung finden werden. Davon bin ich überzeugt. Der Druck ist jetzt nicht da, dass ich sage, okay, es muss jetzt unbedingt im Sommer sein. Ich bin da relativ entspannt. Aber Fakt ist auch eines, dass ich in 18 Jahren Profitätigkeit als Trainer ein einziges Mal einen Verein während der Saison übernommen habe. Und das war Young Boys Bern. Aber das war nach 7 Runden. Und wie man weiß, ist auch in der Schweiz, oder sind 36 Spiele am Plan. Und das heißt, 29 Spiele, es war fast umgehend eine Saison. Deswegen ist es mir lieber im Sommer, einen Verein zu übernehmen. Warum? Weil man einfach viel mehr Einfluss hat und die Vorbereitung machen, die Testspiele machen kann. Deswegen ist es mir lieber, natürlich im Sommer zu beginnen.
Das sind klare Worte, aber ich höre heraus, es ist das Ausland und es ist nicht Österreich. Das können wir festhalten, oder?
Ich bin Österreich, ich schätze Österreich. Ich bin, wie gesagt, war jetzt vorgestern beim Spiel Salzburg in Glasgow, werde Mittwoch Bayern gegen Real Madrid anschauen. Ich bin immer ein bisschen unterwegs, schaue mir alles an. Natürlich will ich im Ausland bleiben und habe jetzt nicht die Tendenz, nach Österreich zurückzugehen.
Dann sagen wir vielen Dank, dass Adi Hütter sich die Zeit genommen hat und über Christian Ilzer und über sich selbst natürlich auch das ein oder andere verraten konnte. Danke, Adi. Gruß nach Salzburg.
Danke.
Ja, und
schönen Abend noch.
Gute ebenfalls.
Schönen Abend. Geburtstagfeier, Adi.
Danke, danke.
Ciao. Servus, okay. Ciao. Ciao, ciao. Ja, schön, dass es natürlich österreichische Trainer gibt, die auch international eben aufzeigen, so wie Sie. Jetzt sind Sie 17 Monate, 1,5 Jahre in der deutschen Bundesliga. 60. Pflichtspiel war am vergangenen Freitag in Augsburg für Sie. Wie intensiv ist es im Vergleich zu dem, was Sie davor erlebt haben in Österreich, auch bei verschiedenen Vereinen?
Ja, im Kerngeschäft ist der Unterschied nicht so groß, wie man vielleicht glaubt. Also es geht um ähnliche Dinge. Die Kader sind ähnlich groß. Du bereitest der Mannschaft auf das nächste Spiel vor. Du hast da ein Kadermanagement zu machen. Du hast da strategische Entscheidungen zu treffen. Klar ist dann der Club innen schon etwas größer. Und natürlich die Interessen. Die Leute, die dann drauf schauen von außen, das ist natürlich viel, viel größer, aber das kriegt man jetzt im Tagesgeschäft gar nicht so mit.
Ja, Sie haben ja zum Start, sage ich einmal, im Frühjahr, im vergangenen Jahr durchaus herausfordernde Zeiten gehabt. Waren, ich kann es so umschreiben, vielleicht mehrmals angezählt, zumindest nach außen hat man das so gefühlt. Haben Sie da jemals Zweifel gehabt? Das ist nämlich Zweifel im Sinne von, dass es vielleicht viel früher aus sein kann, als Sie jemals gedacht haben oder gedacht, dass Sie im falschen Film sind?
Nein, im falschen Film auf keinen Fall. Es war mir schon bewusst, um was es geht. Es ist um darum gegangen, die Liga zu halten. Gewisse Konstellationen sind mir im Laufe meiner Arbeit dann bewusst geworden. Es war wichtiger, den Verein zu verstehen. Und dann hat es halt Entscheidungen. Wir haben von Tag 1 weg an harte Entscheidungen zu treffen gehabt, weil klar war, wir müssen einfach verändern, wir müssen Dinge umbauen und während diesem Prozess aber auch die sportlichen Ziele schaffen, die Liga zu halten. Und ganz klar war das ein paar Mal sehr, sehr eng. Ich denke schon, dass ich das ein oder andere Endspiel gehabt habe.
Ja. Aber welche Rolle hat in dem Zusammenhang natürlich auch schon angesprochen Andreas Schicker gehabt? Oder anders gefragt, ohne Andi Schicker wäre es vielleicht anders gelaufen?
Durchaus möglich. Das ist trotzdem, glaube ich, ist es schon eine Qualität in einem Verein, wenn einfach Sportdirektor und Trainer so eng zusammenarbeiten. Ich glaube, da haben wir durchaus eine Vorbildfunktion mit unserer Art und Weise der Zusammenarbeit. Und das war einfach eine schwierige Phase. Und am Ende haben wir ja den Beweis dafür geliefert, dass jetzt unmittelbar einen Trainer rauszuschmeißen, nicht immer die Allheillösung ist.
Ja, Kontinuität könnte man sagen, ist das Stichwort.
Ja, also ein Trainerwechsel ist halt ein schneller Separator, um schnell einmal was zu verändern. Klar, es funktioniert einmal vielleicht für ein Spiel, für zwei Spiele. In der Regel hat sich das nach ein paar Wochen dann wieder nivelliert. Und ich glaube, in der Wirtschaft hat es auch so eine Phase gegeben, wo man mal schnell Führungspersonal gewechselt hat. Das hat aber schon auch nachgelassen wieder in den letzten Jahren, weil sie einfach Aufsichtsräte dann auch selbst hinterfragen müssen, weil es ja ein langer Prozess, ein Recruiting-Prozess dahinter, die richtigen Personen für die top für die Spitzenpositionen dann auszuwählen und wenn du dann nach ein paar Wochen drauf kommst, okay, der wäre eigentlich schon wieder zu tauschen, dann machst du im Recruiting-Prozess einen Fehler und auf der anderen Seite gibst du den Spielern einfach auch das Gefühl, okay, wenn es halt nicht passt, dann kommt der wieder ein neuer und dann nimmst du ihnen dann aber auch eine wichtige Verantwortung von den Schultern.
Ja, ist es auch einzigartig weltweit, dass im Fußball leitende Angestellte so rasch und so oft ausgewechselt werden. In der Tat ist das schon immer wieder auch phänomenal, was da alles passiert. Nun gut, die neue Saison ist ja ganz anders gelaufen. Fakt ist, es ist die Mannschaft von Chris Ilzer, TSG Hoffenheim, eine der Überraschungsmannschaften in der deutschen Bundesliga. Im Moment auf Platz 6, auch weil gestern ja Leverkusen in Dortmund gewonnen hat. Heute übrigens hat Stuttgart den HSV 4:0 besiegt. Das heißt, in der Tabelle im Moment ist man auf Platz 6, 5 Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Andererseits aber auch 9 Punkte vor dem 7., da sehen wir es eingeblendet, vor Eintracht Frankfurt. Und damit könnte man sagen, der Europacup ist ziemlich sicher. Die Frage ist nur, in welchem Bewerb? Oder sagt es der Trainer seiner Mannschaft nicht so?
Ja, sie haben mich heute begrüßt mit der Europa League. Die Wochen oder die Monate davor, wie immer Champions League gehört. Für uns läuft einfach intern schon das Ganze auch über ein ganz klarer Prozess, wo wir sagen, wir wollen uns über die Saison einfach entwickeln. Wir wollen einfach am Ende der Saison eine bessere Mannschaft sein, bessere Spieler sein, als wir am Beginn waren. Und dieser Prozess ist dann, klar ist er nach außen hin immer von Ergebnissen abhängig, aber intern, du musst halt immer sehr, sehr genau im Detail auch hinschauen. Ich sage mal, das Leipzig-Spiel klammere ich jetzt aus. Da war nach einer Viertelstunde uns dermaßen der Stecker gezogen. Aber alles andere ist einfach ein Standard, den wir liefern. Und waren einfach in einer Phase ein bisschen im Überperformen drinnen, ergebnistechnisch. Jetzt sind wir da runter. Aber für mich ist es einfach wichtig, eine Mannschaft Tag für Tag zu erleben, die einfach mit einer sehr, sehr guten Energie an das Tagesgeschäft rangeht, die einfach eine gute Dynamik miteinander hat, die besser werden will, Tag für Tag. Und das Gefühl habe ich. Und es macht mir genauso Spaß, mit der Mannschaft jetzt zu arbeiten, wo die Ergebnisse halt nicht so da sind. Da gibt es halt auch ein paar andere Themen, wie in einer Phase, wo wir wirklich am Hoch dahin geschwommen sind. Und das ist ja oft dann auch so, ich sage es, Siege, die dir in den Schoß fallen, sind oft nicht so lehrreich wie die eine oder andere Niederlage, weil der Sieg hat ja bekanntlich viele Väter, da sind dann ganz viele dabei. Und in der Phase, wo du dann weniger gewinnst, dann merkst du, dass du
manchmal alleine bist.
Sehr schnell alleine bist, genau. Aber das ist ja einfach so. Der Sieg gehört den Spielern und die Niederlage gehört dem Trainer. Und das aber mit dem musst du aber ganz klar klarkommen. Wenn du das anders haben willst, dann bist du wahrscheinlich in dem Geschäft nicht richtig aufgehoben.
Wahrscheinlich. Wie motivierend sind dann zum Beispiel so Aussagen vor Beginn einer Saison, etwa von Lothar Matthäus, der gemeint hat, die TSG wird absteigen neben Heidenheim. Ich habe gehört, diese Aussage ist auch ausgedruckt in der Trainerkabine.
Nein, in der Trainerkabine nicht. Also mir tangiert sowas nicht wesentlich. Der Teammanager hat es ausgedruckt und in sein Büro gehängt und ist auch gut. Und das war für uns auch wichtig. Wir haben versucht, das ganze Haus anzustecken, das ganze Haus einfach eine Identität zu geben. Wir alle, wir, die gesamte TSG, jeder Einzelne trägt dazu bei, dass wir eine erfolgreiche Fußballmannschaft sind und uns entwickeln und besser werden. Ich glaube, das ist uns schon gelungen. Und da macht der Andi einfach einen unglaublich guten Job. War bei Sturm schon so, macht er jetzt bei TSG Hoffenheim genauso. Und klar, im Sommer haben wir uns natürlich gehört, okay, du brauchst gestandene deutsche Bundesligaspieler. Und wir haben halt geholt aus der Championship, aus der Schweizer Liga, aus der deutschen zweiten Ligaspieler. Aber wir waren schon überzeugt davon, dass die einfach vom Profil sehr gut in unsere Idee passen. Und
haben uns einfach
mit diesen Jungs dann, ja, die waren einfach, Adi hat ja auch zu mir gesagt, waren die Spieler auch nicht so geläufig. Und am Ende ist das aber auch unser Weg. Wir haben ja einen wirtschaftlichen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, eine gewisse Idee zu implementieren. Wir müssen einfach auch Werte schaffen. Ich glaube, wir haben jetzt sind wir Sechster aktuell, wenn man der Tabelle große Aufmerksamkeit geben möchte, aber für mich zählt einfach die Art und Weise, wie wir unser Spiel entwickelt haben. Das ist auch mein Hauptauftrag, einfach das Potenzial der Spieler, die mir anvertraut sind, das maximal zu entwickeln und daraus eine erfolgreiche Fußballmannschaft.
Mit Sicherheit, aber es geht auch um Ergebnisse natürlich. Das muss ich denken,
geht einmal Hand in Hand. Und genau. Im Idealfall spielst du dann international, Spieler entwickeln sich zu Nationalspielern und dadurch steigt ja der Wert, weil wir haben jetzt auch, glaube ich, den Marktwert wir haben 150 Millionen auf 250 Millionen. Es ist schon eine beachtliche Marktwertsteigerung innerhalb eines Jahres.
Aber Transferlöse sind ja auch durchaus notwendig, höre ich zumindest, wenn es ums Budget geht.
Also so erzählt es mir an die Schicker.
Ja, und dann wird es meistens stimmen. Ja. Daher über das Budget. Noch ein Gedanke zu Lothar Matthäus, weil ich auch in dieser Woche mit ihm über die DSG und über Chris Ilzer gesprochen habe und eben aufgrund dieser sogenannten Prognose hat er gemeint, wenn er schon falsch gelingen ist, dann hat es wenigstens vielleicht etwas Gutes, nämlich dass der ein oder andere mehr motiviert war, um mit dieser Aussage zu zeigen, dass es eben anders kommt und dann ist es wenigstens auch ganz gut. Weil Sie schon angesprochen haben, die Entwicklung, die natürlich auch in Ergebnissen sichtbar ist, wollen wir hineinhören, wie es Andreas Schicker, aber auch wie es ein anderes Sky-Experte wie Didi Hamann diese Entwicklung bei der TSG und Chris Ilzer sehen.
Ich erinnere mich an das erste Spiel, waren sie, glaube ich, gegen Leipzig dreimal in Rückstand, haben das Spiel 4-3 gewonnen und da dachte ich mir, das ist der Ilzer aus Graz, der kann Sachen aus Mannschaften rausholen, die andere nicht schaffen. Und dann gab es eine lange Durchstrecke, wo auch er unter Druck kam, wo sie im Abstiegskampf waren. Gab ja auch dann Diskussion um seine Position und es ist sehr selten, wenn ein neuer Trainer kommt und das dann so eine lange Durchstrecke gibt, dass er dann nochmal in der Lage ist, das zu drehen. Er hat dann das Vertrauen bekommen von Schicker natürlich, der ihn geholt hat, nach Hoffenheim vom ganzen Verein und was er jetzt in dieser Saison geleistet hat, muss ich sagen, das ist herausragend. Das habe ich so in den letzten Jahren von einem Verein, von dem man es nicht erwartet hatte, nicht gesehen. Und hoffe auch, drücke Ihnen die Daumen, dass Sie in die Champions League kommen.
Ja, ich glaube einfach, dass er uns dieses schwierige letzte Jahr alle besser gemacht hat. Und ich muss einfach sagen, jetzt auch als Sportgeschäftsführer, wie ich ihn in dieser Phase kennengelernt habe, jetzt auch, das war schon sehr, sehr positiv, weil er auch in dieser schwierigen Phase, wo man um einen Abstieg gespielt hat, nie die Ruhe verloren hat und immer sehr klar war. Ja, und am Ende habe ich dann gemerkt, wie dann die Saison rüber war, hat ein bisschen Pause gebraucht, ja, aber zwei Wochen danach ist schon wieder die Planung losgegangen und da habe ich wieder gemerkt, okay, ja, er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen und ist definitiv als Trainer und als Mensch gereift.
Naja, er ist ja gekommen und hat gesagt, er will Titel gewinnen oder Meister werden mit Hoffenheim und dann haben die meisten geschmunzelt und wenn man jetzt sieht, was passiert ist die letzten 6-8 Monate, dann werden einige, glaube ich, überdenken, was sie damals gedacht haben. Und er hat natürlich einen hervorragenden Ruf, den er schon aus Österreich mitgebracht hat. Aber es ist natürlich so, wenn du in eine andere Liga kommst, musst du dich neu beweisen. Und die Bundesliga ist nochmal was anderes als die österreichische Bundesliga. Aber nach Anpassungsschwierigkeiten, wie er das gemacht hat, natürlich auch mit einigen guten Transfers von Schicke im Sommer, muss ich sagen, das ist herausragend, findet immer die richtigen Worte, auch wenn mal Entscheidungen gegen ihn laufen, was, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Und deswegen eine absolute Bereicherung für die Bundesliga.
Ja, das ist ein großes Kompliment. Die Hamann ist ja schon ein sehr kritischer
würde ich auch sagen,
Experte.
Ja. Und, ja. Stets kritisch.
Stets kritisch. Ist auch gut so.
Ja.
Schönes Kompliment.
Genau. Und noch einer hat ja ein Kompliment gefunden für die TSG und für Sie, der Bayern-Trainer. Wollen wir vielleicht hineinhören, bevor Sie was dazu sagen. Vincent Kompany, nach dem Duell zwischen der TSG und dem FC Bayern in diesem Jahr 2026.
Ich habe erst mal gesehen, was er in Österreich schon geleistet hat, weil das Spiel, wo wir letztes Jahr gegen seine Mannschaft gespielt haben, da war vielleicht die wichtigste Information, was hat er früher gemacht, den Sturm, wie haben die gespielt, was haben die da erreicht und dann zu sehen, wie eine Hoffenheim-Mannschaft in schwierige Zeiten wieder rauskommt und auf einmal dieses Bild zeigen kann, genau was er in Sturm schon gemacht hat und dann jetzt wieder und was die jetzt in die Bundesliga machen, finde ich einfach sehr beeindruckend. Aber man bekommt Respekt vor Menschen, wenn es mal schwierig ist. Und letztes Jahr war es eine ganz, ganz schwierige Zeit für Hoffenheim und für ihn. Und die Art und Weise, wie er da war, wenn es jetzt gut geht für Hoffenheim, dann bin ich auch sehr froh für ihn, einfach wegen seiner Art und Weise in diese schlechten Momente. Und ja, ich kann das schätzen und natürlich gehört ein bisschen Emotion dazu und unterschiedliche Meinungen und das ist alles gut, aber am Ende gibt es hauptsächlich Respekt.
Wie fühlen Sie sich nach so einer Aussage, nach so einem, man muss es ja sagen, Lob von einem Trainer, der momentan zu den gehyptesten in Europa gehört?
Ja, man muss sagen, insgesamt ein unglaublich respektvoller Umgang in Deutschland, zwischen den Trainern. Es geht um enorm viel in den Spielen, aber es bleibt einfach immer auf einem Niveau. Immer ein sehr, sehr gutes Miteinander, guter Austausch dann auch nach den Spielen, vor den Spielen. Und Vincent Kompany ist halt jetzt auch zwischenmenschlich wirklich überragend. Mhm. Was er jetzt sportlich, das sieht man eh überall, wie Bayern spielt. Sind ganz klar Kandidaten, die Champions League gewinnen können. Und habe ihn aber persönlich dann kennengelernt bei unserem ersten Aufeinandertreffen gegen Bayern, als wir 5-0 dort verloren haben, wo es dann das André Kramaric-Interview gegeben haben. Da haben wir uns dann zusammengesetzt und war wirklich beeindruckt von ihm, auf welche Art und Weise er sich dann einfach auch die Zeit nimmt, mit Trainerkollegen zu sprechen, und hat mir Einblicke in seine Zeit gegeben, als es eine Phase war, wo es nicht so einfach war. Und hab riesen Respekt, jetzt nicht nur aufgrund seiner Qualitäten als Fußballtrainer, sondern vor allem aufgrund, wie er als Mensch ist.
Ja, zwickt Sie da manchmal, dass Sie sagen, vor 10 Jahren waren Sie Co-Trainer oder zumindest Trainer in der dritten Liga oder dann in der zweiten Liga, und jetzt plötzlich sind Sie da im Konzert der Großen, wie man so schön sagt, und es gibt Anerkennung von Menschen, die alles Mögliche auch schon gewonnen haben, auch als Spieler gewonnen haben?
Ja, ich finde einmal, es ist der Weg, den du gehst, jeder einzelne Schritt, ob der Buch bei Weiz war, ob der dann als Co-Trainer und in verschiedensten Positionen war, er macht ja auch was mit dir. Wie mich Adi kennengelernt hat, war er einfach nur ein anderer Typ, aber das war ganz normal, das war einfach meine Geschichte. Und du lernst halt dann auch, wie du einfach dich etablieren kannst auf dem nächsten Level. Aber wenn ich zurückgehe nach Buch bei Weiz, fühle ich mich ganz normal als Junge von Buch bei Weiz. Also man fühlt das jetzt nicht so, okay, jetzt ist man einfach im Konzert der ganz Großen dabei, und ich erlebe in so einem Austausch, wenn ich jetzt nach einem Spiel in irgendeinem Raum in der Allianz Arena mit dem Vincent Kompany zusammensitze, dann ist einfach für mich, dann reden zwar Menschen miteinander über Fußball, aber jetzt nicht über irgendwelche, nicht das Gefühl, okay, jetzt bin ich im Konzert der ganz Großen dabei, sondern da hat mich einfach der Mensch interessiert und mich interessiert, was er mir zu erzählen hat. Und was er zu erzählen hat, ist natürlich schon spannend.
Und es ist auch eine Bestätigung für den Weg, den Sie gewählt haben, auch eben mit vielen Hürden, wie Sie gesagt haben. Wir wollten natürlich auch hineinhören, wie Christian Itzer bei seinem aktuellen Arbeitgeber gesehen wird. Also nicht nur bei Andreas Schicker, sondern eben auch vom ein oder anderen Spieler, Mitarbeiter. Markus Klima, mein Kollege, hat einen Lokalaugenschein im Kraichgau gemacht. Hören wir mal hinein.
Toller Trainer und ich bin froh, dass man an ihm festgehalten hat, und der Start war schwierig und haben alles richtig, Andreas Schicker und er haben alles richtig gemacht.
Super Energie, sehr clever. Trainings sind extrem wichtig und top während des Spiels. Gute Entscheidungen und deswegen auch gute Energie zwischen den Trainer und Spieler. Was ist das Wichtigste?
Langer Weggefährte von mir, beruflich als auch privat natürlich, haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis über die Jahre aufgebaut. Ein sehr enges Vertrauensverhältnis, das übers Berufliche hinausgeht. Gemeinsam schon extrem viel erlebt, sehr, sehr erfolgreiche Zeiten hinter uns, und genieße tagtäglich sehr große Wertschätzung von ihm und deswegen bin ich froh, dass ich schon 6,5 Jahre in seinem Team bin. Sommer 2014, als ich selber noch Spieler war, in Wiener Neustadt damals in der Bundesliga, war der Chris Co-Trainer vom Heimer Pfeifenberger. Da haben wir uns kennengelernt. Das waren aber nur 2, maximal 3 Monate, glaube ich. Ich habe dann meine Karriere beendet aufgrund einer Knieverletzung, aber wir sind dann eben später, Jahre später, dann wieder zusammengekommen und sind seither eigentlich ein gutes Team. Ja.
Ein zerplatzter Traum einer Profikarriere und dann eine Neuorientierung, eine Schule absolviert, die weit weg ist vom Fußball, eine Ausbildung für das Berufsfeld des Elektrikers.
Brauche ich diesen Hunger in mir, jeden einzelnen Tag.
Als Leiter von der Performance-Abteilung habe Athletiktrainer in meinem Team, habe Reha-Trainer in meinem Team. Und da geht es natürlich in erster Linie um eine super Kommunikation und um diese bestmögliche Abstimmung mit dem Ilzer Fußball.
Der wie aussieht?
Ja, den man kennt aus Österreich, aber jetzt auch hier sieht, der sehr aggressiv ist in allen Spielphasen, mit dem Ball, gegen den Ball, der sehr viel Laufstärke erfordert, der, glaube ich, sehr attraktiv ist auch für Zuschauer, weil wir schnelle Wege in Richtung gegnerisches Tor finden wollen, auch bei Ballverlust schnell reagieren wollen. Das heißt, in jeder Spielphase sehr, sehr hohes Tempo anschlagen. Ist natürlich eine Challenge fürs Athletiktraining.
Ich habe das auch gesagt vor schon ein paar Wochen oder 2 Monaten, wo habe ich eigentlich gemerkt, dass wir können irgendwas Großes schaffen dieses Jahr. Auch vor der Saison im Vorbereitung habe ich schon gesehen, dass wir haben eine tolle Gruppe, super Mannschaft und habe ich gesagt, mit ein bisschen Glück können wir ein schönes Ding dieses Jahr machen. Ja,
ja, der hat, sage ich mal, keine allzu einfache Aufgabe übergeben bekommen letzte Saison. Ja, ich glaube, er und die Mannschaft haben sich auch irgendwo finden müssen. Er hat auch in vielen Hinsichten sicher einen speziellen Ansatz, was dann nicht jeder gewöhnt ist. Gut, ich kenne schon länger. Für mich war es dann nichts Neues.
Zum Beispiel?
Ja, es geht von Besprechungen zu anderen Sachen. Er ist einfach ein individueller Typ, finde ich.
Chris Ilzer mit 3 Worten.
Routine, super Energie und Ruhe.
Komm mal geschwind.
Ja.
Was sagst du zum Insatz zu seiner Performance bis jetzt, seitdem er da ist?
Ich finde ihn sehr gut. Und lustig ist er vor allen Dingen. Das fällt mir, dass er nicht alles einsteht, wenn man mal mit ihm spricht. Man hat ja die Möglichkeit, hier mit ihm zu sprechen. Wo kann man das noch in der Bundesliga? Ich glaube, noch in Hoffenheim.
Ja, nimmt sich ja Zeit an, wenn sie nach dem Training kommt er her und.
Da haben wir schon alle mit ihm geredet. Ja. Nee, was natürlich noch dazu gehört, ist der Schicker. Das als Team macht eigentlich den Erfolg aus. Und ich glaube, nur die zwei zusammen kann ich lassen. Und wenn heute der Schicker wegginge, ich glaube, der Ilzer würde auch weggehen.
Ciao, wir fahren jetzt schon wieder Radl bei dem schönen Wetter.
Was tut das denn?
So ist es dort, sagt die Ilzer. Ja, und ein Trainer zum Angreifen, höre ich heraus. Da hat sich nichts verändert, oder? Zu Buchbeweiz.
Nein, wenn man, so wenn man da die Landschaft sieht, Weinberge, ja. Buchbeweiz gibt es die Apfelplantagen.
Ja.
Also sehr, sehr ähnlich.
Aber ist es für Sie angenehm dort jetzt? Abgesehen, dass der Anfang natürlich sportlich holprig war, aber hier, dass man das Gefühl hat, für Sie sind bodenständig. Man kann mit den Fans, die sich das Training ansehen, auch noch kommunizieren. Das ist ja bei vielen deutschen Bundesliga-Clubs auch nicht einmal möglich, weil eben zu viele Fans dann wären.
Ja, das ist, das haben sich die Menschen auch verdient, die zum Training kommen, dass man sich dann auch mit ihnen befasst, dass man kurz hinkommt, ihnen die Hand gibt, kurz einen Smalltalk führt, ein bisschen über aktuelle Situationen spricht. Das brauchen sie dort, das sind sie gewohnt. Und das habe ich auch mitbekommen, immer das auf die Menschen zuzugehen, mir Zeit zu nehmen. Natürlich kriegt es dann irgendwann auch eine Dimension, wo man gewisse Dinge dann einfach nicht mehr bewältigen kann. Das jetzt ein Video Botschaften sein und Autogrammwünsche und Dinge zu unterschreiben. Da würde man dann den ganzen Tag nichts mehr anderes tun. Das glaubt der Einzelne vielleicht nicht, weil er sagt, okay, das ist nur mehr, aber da muss man sich irgendwann dann auch davon freischaufeln. Mhm. Aber es war für mich schon auch, wo er gesagt hat, das kannst du machen und das kannst du machen und das kannst du machen, aber irgendwann geht sich das alles dann nicht mehr aus. Aber einfach wenn da einfach die Menschen in überschaubarer Anzahl beim Training sind, sich da kurz Zeit zu nehmen und gleich in die Kabine zu gehen, das muss schon drinnen sein.
Der österreichische Schmäh zieht nach wie vor in Deutschland. Gibt es ja das Klischee, dass der Österreicher in Deutschland auch deshalb ganz gut ankommt?
Ja, der zieht schon. Uwe kommt noch besser an mit seinem Schmäh. Ja? Er hat ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile ist er gut aufgenommen, gut integriert, hat seine Plätzchen gefunden, wo er sich wohlfühlt und wo er natürlich auch, so wie es einfach auch auf Menschen zugeht und wo der Spaß nie zu kurz kommt.
Genau, André Kramaric haben wir auch gesehen, haben wir gehört, letztes Jahr im Frühjahr unvergesslich, war er ja, sage ich einmal so, noch nicht ganz auf Ihrer Seite. Das scheint sich geändert zu haben. Hat das Sie zu einem besseren Trainer gemacht auch?
Ja, vorweg definitiv. Ja. Ich glaube, er wird selber mal sehr, sehr guter Trainer. Und es war nach diesem Interview, das er da gegeben hat, sind wir ja noch in München geblieben, weil wir nicht mehr wegfliegen haben können, haben uns dort schon die ganze Nacht dann gemeinsam mit Olli Baumann unterhalten und war für mich schon auch wichtig, dann einmal den Verein zu verstehen, warum gewisse Strömungen, warum gewisse Meinungen da sind. Und die Jungs haben einfach auch einen Sportdirektor verloren dort mit dem Alex Rosen, dem sie extrem verbunden waren. Und der André ist auch der einfach konstante Größen in seinem Umfeld braucht. Das ist einfach,
und ist eine Legende dort?
Er ist eine Legende, er ist einfach, aber auch wie sein Umfeld ist, da hat er einfach auch seine Konstanten, denen einfach auch wichtig sind. Und jetzt kennen wir uns schon besser und jetzt ist natürlich, lernst du einfach an Menschen dann noch, dass er ein guter Fußballer war, das habe ich vorher schon gewusst. Aber den Menschen dahinter, André Kramaric, den habe ich erst mit der Zeit kennengelernt. Und er hat natürlich den Christian Ilzer, der sagt, jetzt kommt irgend so ein österreichischer Zauberer, da jubelst nicht, wenn du nach Deutschland kommst auf die Bühne und da glaubst, jetzt stehen alle mit Händen klatschen. Muss man sich auch mal beweisen, als Trainer und natürlich als Mensch auch. Und er ist ein brutaler Winnertyp. Und wenn man dann nichts gewinnt, dann ist das natürlich einmal kein angenehmes Miteinander. Aber da muss man genauso Wege finden und habe riesen Respekt vom Fußball und aber auch vor allem von Menschen André Kramaric.
Ja, und ihn überzeugt und er selbst hat es offensichtlich auch angenommen, über den Sommer hinweg zu erkennen, welche Art von Fußball sie spielen wollen. Marco Angel hat ja gesagt, das ist natürlich auch ein intensiver Fußball und wir haben ein paar Zahlen, die Sie sicher besonders interessieren, nachdem Sie ja...
Muss ich auch sagen, aber ja? Es ist nicht mehr der Sturm Graz Fußball. Man muss dann sich auch adaptieren
flexibler.
Auf Spieler, auf was ist dort gespielt worden bei der DSG seit Jahren, was passt zu den Spielern und was ist auch für die
Liga. Genau, und was ist auch mit Ballbesitz und so, es ist ja nicht immer nur genau. Und wir haben hier links die Zeile Christian Ilzer mit der TSG in der abgelaufenen Saison und rechts mittlerweile 29 Spiele in der aktuellen Saison. Und wir sehen auf der rechten Seite alles Mögliche, das sich verändert hat, und im weitesten Sinne natürlich zum Positiven, wenn man mehr hohe Ballgewinne hat, wenn man mehr Schüsse nach Ballgewinnen hat, wenn die Eroberungslinie, nämlich des Balles, 44 Meter entfernt ist vom eigenen Tor, also man ist weiter sozusagen näher zum gegnerischen Tor. Es sind die Pressing-Sequenzen, also wo man dem Gegner den Ball quasi abnimmt, auch alle gestiegen. Ist es das, was Sie dann auch zuversichtlich macht, dass Sie mit dieser Mannschaft und mit Ihrem Weg auch erfolgreich sein werden?
Ja, das ist die eine Seite, das ist so die kämpferische, die Energieseite, aber du brauchst ja genauso auch das Kunstvolle. Und wir haben jetzt auch wieder in der Rückrunde, wir haben jetzt den Ballbesitz genommen, ich glaube, wir haben 5-6% nach oben umgeschraubt, also gehören schon zu einem der ballbesitzstärksten Teams. Da geht es auch, wo ist dieser Ballbesitz, bringt er von der ersten Linie, von der Aufbaulinie, bringst du ihn dann auch wirklich in Strafraumnähe, kannst du ihn in Toren ummünzen, wie effektiv ist er dann? Und du musst immer, für mich ist wichtig, dass ein Spieler beide Seiten verkörpert. Also diese Energie, wenn der Ball nicht bei uns ist, diese Bereitschaft da mitzuarbeiten am gemeinsamen Plan und auf der anderen Seite natürlich auch hohe Qualitäten im fußballerischen Bereich hat, um einfach Dinge zu lösen, um enge Verbände aus der Balance zu bringen. Und ja, wir entwickeln uns. Wir haben klar, ein bisschen nachlassen jetzt in der Schärfe und haben uns aber im Ballbesitz haben uns weiterentwickelt, aber wir sind nicht mehr so effizient jetzt in der Phase, aber es sind einfach Phasen im Fußball, wo man einfach dranbleiben muss, wo man ruhig bleiben muss, einen kleinen Stellschrauben einfach immer wieder nachdrehen. Mhm. Und das, mir hat ja das letzte Frühjahr, war ja nicht so, dass mich gelangweilt hätte. Natürlich gewinnt man lieber, aber es war einfach eine Herausforderung. Wenn immer eine Herausforderung da ist, macht es mir schon auch Spaß. Und da eine ganz schwierige Situation zu meistern, nach außen, wie bleibt man medial, wie bleibt man einfach von Störfeuern, die von außen kommen, wie bleibt man da stabil, wie kann man das handeln? Das hat mir genauso Spaß gemacht, weil ich ja gewusst habe und da dankbar sein hat müssen, weil es auch aus mir einen besseren Trainer gemacht hat.
Mit Sicherheit ist aber jetzt mehr Spaß dabei im Moment, nehmen wir mal an, oder?
Da gewinnt man lieber, ja, im Moment gewinnt man eh nicht mehr viel, aber...
nein, natürlich, aber, seit 4 Spielen kein Sieg, auf der anderen Seite, wir haben die Tabelle gesehen, es ist alles möglich, ne? Also insofern muss man die Gesamtsaison sehen, um das auch vergleichen zu können. Ansprachen, Sie bin immer auch ein Thema, Sie sind da ja sehr kreativ, sowohl inhaltlich, auch wenn es um verschiedene Utensilien geht. Hat sich das auch verändert in den letzten Wochen und Monaten? Weil Sie haben ja insgesamt sich auch weiterentwickelt, in allem, auch im Verhalten auf der Linie, in der Coachingzone auch, das haben Sie selbst gesagt, man lernt eben aus allen, auch Niederlagen. Wie hat sich das entwickelt, das Thema Ansprachen? Und auch, das auch ich sage mal, Feindbilder finden, um vielleicht auch erfolgreich zu sein.
Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es gibt dann manchmal muss man immer wieder einen Separator finden, dass man einfach was macht, was nicht erwartet wird, um einfach Dinge, die jetzt eingefahren sind in einer Mannschaft, in Denkmustern, um die einfach wieder zu verändern. Manchmal gibt es einfach Phasen, wo man einfach sagt, okay, jetzt mache ich als Trainer was, um einfach die Zeitung spalten zu füllen, dass die Spieler die Ruhe haben, weil um die geht es am Ende. Die müssen einfach auch in schwierigen Phasen, muss man versuchen, die einfach in einer guten Balance, in einem guten Vertrauen zu halten und schauen, dass einfach von außen nicht zu viel herankommt an sie. Und da gilt es dann einfach auch immer wieder, ja, mal eine Schlagzeile rauszuhauen und wenn man gewinnt, wenn man erfolgreich ist, eher sich ein bisschen zurücknehmen, dann gehört die Bühne den Spielern. Und auch wie man dann Spieler erwischt, wie man Spieler dann einfach auch reizen kann, damit sie noch näher an ihr Limit zu kommen, muss man auch kreativ sein, aber braucht man halt auch einen Stil und einen Zugang.
Ja, ein gewisser Menschenfänger muss man sein in diesem Job, auf alle Fälle. Das gehört eben auch dazu, hat ja viele Skills, dieser Job, der erfordert das auch dementsprechend. Sie haben vorher Sturm auch angesprochen, weil Sie sagen, es ist ein Unterschied wie die TSG, im Moment spielt auch wieder SK Sturm. Wie sehr verfolgen Sie Ihren Ex-Club, bei dem Sie einmal echter Meister wurden, aber auch die zweite Meisterschaft gehört ja auch Ihnen, weil Sie ja fast die Hälfte absolviert haben.
Mir gehört Der Titel gehört immer dem Verein.
Ja, aber Sie versuchen sich Meistertrainer
nehmen. Meinen Job so gut wie möglich zu machen, dass man einfach diesen Zielen dann näher kommt, die sich halt der Verein dann stellt. War eine fantastische Zeit bei Sturm Graz. Und wie gesagt, ich habe die Titel unter Ivica Osim erlebt als Fan. Und wenn du viele Jahre später dann da selber live dabei bist, mittendrin, das ist unvergessliche Zeit für uns alle. Wir unterhalten uns oft noch über die Zeit bei Sturm, haben ja viele, viele Weggefährten. Ich bin eigentlich
mitgenommen
ja. Aber die sind auch noch dort. Und ich bin ja nicht so gut darin, im Aufrechterhalten von Beziehungen, von Freundschaften, weil bei mir geht es einfach weiter und natürlich, wenn man sich dann trifft, dann leben alte Zeiten wieder hoch, aber das ist aktiv dann immer wieder anrufen und telefonieren, da bin ich nicht gut darin, da ist Uwe und so viel, viel besser als ich.
Bei mir, aber Sie erwiesen alles, Sie erfahren einfach alles.
Ich habe meinen inneren Kreis, aber alles andere verändert sich alles und dann gibt es wieder Leute halt, mit denen du aktuell wieder unmittelbar zusammenarbeitest. Aber ich verfolge das, auch wenn ich mir jetzt die Spiele in keiner großen Häufigkeit anschaue, weil es einfach die Zeit nicht ausreicht, drücke ich nach wie vor dem SK Sturm alle Daumen, dass es auch mit der dritten Meisterschaft in Serie klappen kann.
Genau. wird dann der dritte Trainer. Und dazu gibt es nämlich auch eine Frage eines Zusehers an unseren heutigen Exklusivgast, an Christian Ilzer. Und zwar, wie gefällt Ihnen das, was Ihre Nachfolger bei Sturm bis jetzt gemacht haben? Gut, also Jürgen Säumel ist Meister geworden.
Er hat den Meister geholt und der, ich glaube, Sandro Ingerlitsch ist auch wieder auf einen Sandro war mein Spieler, Fabio Jolic ist auch wieder auf einem sehr guten Weg dorthin. Haben jetzt in der letzten einfach gute Entscheidungen getroffen, Abwehr extrem stabilisiert. Das ist immer Basis, um Ergebnisse zu holen. Und jetzt wird dann an den anderen Teilen gearbeitet. Und ich glaube, das ist einfach auf einem guten Weg, dass die aktuelle Sturmmannschaft
haben Sie verstanden die Freistellung von Jürgen Säumel?
Wie gesagt, da bin ich zu weit weg. Ich habe Jürgen war mir jetzt besuchen. Es ist dann halt auch immer ergebnisabhängig, das Spiel. Ich finde, er war in der Zeit, haben wir ja intensiv miteinander zu tun gehabt. Er ist Meister geworden. Er hat einfach auch einen sehr guten Job gemacht. Und ja, es sind dann im Herbst mit den vielen Spielen dann einfach die Ergebnisse ausgeblieben. Sturm Graz hat sich für diesen Schritt entschieden und da mag ich einfach jetzt auch nicht von außen, von zu weit weg, da einfach meine Meinung äußern.
Ja, dann hören wir noch hinein. Wir haben heute auch den Präsidenten des SK Sturm gefragt.
Viele Gäste.
Ja, viele Gäste. Christian Jauch über und zu Christian Ilzer.
Diese Vertrauensachse, das Triumvirat, wenn Sie so wollen, das hat von Beginn weg funktioniert. Deshalb wahrscheinlich auch, weil bevor der Andi Schicker bei uns als Sportdirektor installiert wurde, habe ja ich schon mit dem Ilzer damals Gespräche geführt. Aber leider hat er sich schon entschieden für Wien. Da war ich ein bisschen zu spät dran. Aber eines war mir klar in diesen Gesprächen, das Herz brennt für Schwarz-Weiß. Und ich wusste, der Zeitpunkt ist nah, dass er kommt. Und dann hat der Andi als Sportdirektor zwei Kandidaten auf der Liste gehabt. So gesehen war die Saison in Wien für uns wertvoll, ich glaube für ihn auch. Und damit war klar, wenn der Präsident und der Sportdirektor meinen, das ist der Richtige. Und das war er letztlich auch. Der Chris ist einfach ein Leader. Er ist einer, der motiviert, der inspiriert, der lebt für Fußball, er lebt seinen Traum. Und das ist schön.
Und eines Tages zurück zu Sturm?
Das hoffe ich. Ja. Aber ich glaube, da steht, ob ich dann noch Präsident bin, weiß ich nicht. Wenn ich es wäre, würde ich mich einsetzen, aber ich glaube, es sind jetzt einmal Erfolgsjahre noch vor ihm und das ist nicht ganz einfach. Er ist auf einem Level angekommen, was spannend war, das war, glaube ich, vor einer Woche kam ein Artikel der weltberühmten, renommierten New York Times, ein Artikel. Ich habe ihn den auch weitergeschickt, einer der fünf großen Nachwuchshoffnungen in ganz Europa auf der Trainerbühne. Ich glaube, mehr braucht man nicht hinzufügen. Das ist eine Auszeichnung, einmal dort genannt zu werden. Heißt, du bist im Blickpunkt der ganz Großen.
In der Tat, die New York Times, ein Artikel über Chris Ilzer, lesenswert. Und trotzdem die Frage, Rückkehr, so wie ich Sie einschätze, ist für Sie alles möglich, auch wenn es nicht jetzt aktuell ein Thema ist.
Ja, Sie haben schon gesagt, vor Sturm Graz würde ich mich genau. Nie verschließen.
Ich glaube, Salzburg und GAK ist nicht möglich, kann man das so sagen?
So wie schon mehrmals gesagt. Wie gesagt, bei Salzburg war es immer direkt von Sturm weg. Ich habe es auch jetzt gesagt, als Andi dort Thema war, diesen Weg würde ich nicht mitgehen. Wie gesagt, ich bin Profitrainer und wie gesagt, man weiß nie, wo sein Weg hingeht. Für mich ist es immer ganz wichtig, dort zu sein, wo man gerade ist. Wir haben sehr, sehr spannende Aufgaben vor uns. Wie gesagt, ich fühle mich extrem verpflichtet, einfach diese Spieler, die mir verantwortet werden, besser zu machen, die ihren persönlichen Zielen näher zu bringen. Natürlich alles dafür zu geben, dass der Verein diese Ziele, die er sich steckt, dann mit mir und mit meinem Trainerteam dann erreichen kann.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Sie auf alle Fälle in der kommenden Saison bei der TSG Hoffenheim sind. Sie haben ja Vertrag bis 2028.
Genau, das stimmt. Und jetzt gilt es einfach, diese Saison in der Zielgeraden so gut wie möglich zu gestalten. Wir haben noch 5 Spiele, die wollen wir einfach auch an unser Leistungslimit kommen. Auch wieder Ergebnisse liefern in den nächsten Wochen. Adi hat es ja gesagt, wir haben mit Dortmund, mit Stuttgart, mit Bremen 3 super Heimspiele. Dann in Hamburg war dort einmal bei der WM 2006 als Zuschauer, aber noch nicht als Trainer. Also ein sehr spannendes, schwieriges Auswärtsspiel und dann nochmal Gladbach. Also noch ganz große Spiele für uns.
Vereinsrekord ist auch noch möglich, Punkterekord?
Ja, Punkterekord. Ich glaube, auch Anzahl der Siege, meisten Siege. Ja. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat ganz viele Unentschieden in dieser Rekordsaison gehabt. Aber wie gesagt, das sind auch diese Rekorde und es geht dann immer um Serien und medial werden immer Tabellen und Stimmungen verstärkt. Für mich geht es einfach darum, die Mannschaft, die einfach.
Das sehen wir übrigens.
Für mich einfach so.
Ja. Ja, das war Julian Nagelsmann, ist einmal Dritter geworden, einmal Vierter und hat mit 62 und 55 Punkten die beiden bisher meisten Punkte gemacht mit der TSG und eben einmal auch in der Champions League gespielt. Das heißt, das ist natürlich noch alles möglich. Vor allem die 55 Punkte, also sich unter die Top 3 zu bewegen, das ist ja schon etwas. Die Frage ist dann am Ende, und das ist auch die, meine letzte Frage: Was ist besser für die TSG, die Champions League, die Europa League oder die Conference League? Für die Entwicklung.
Was wir uns am Ende des Jahres verdienen, das nehmen wir. Wenn es die Champions League ist, ist die Champions League und alle anderen Bewerbe sind internationale Bewerbe. Und ich habe ja gesagt, zur Entwicklung ist es natürlich perfekt, wenn du international spielst, an der Anzahl der Spiele unter der Woche, auch von der Plattform, wo du dich zeigen kannst. Und wie gesagt, mit der Mannschaftsentwicklung, klubmäßig international zu spielen und immer mehr Spielern auch als Teamspieler zu formen, das ist einfach für die Entwicklung, für die sportliche Entwicklung, aber auch für die Seite vom Andi, für die wirtschaftliche Entwicklung einfach ein super Schritt und alles liegt noch in Reichweite.
Genau. Dann sage ich besten Dank, Chris Hitzer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant.
Wie immer, ich bin sehr, sehr dankbar für die Einladung, wieder mal bei Sky Sport Austria zu Gast zu sein und hat mir großen Spaß gemacht.
Dann sage ich danke, Chris Hitzer, danke, dass Sie dabei waren. Noch einen schönen Abend mit Sky Sport Austria. Wiederschauen.